Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, einem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die sich ja nicht nur um O-Line und Wide Receiver Gedanken macht, sondern mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch auf Edge, weil wir haben Jordan Phillips abgegeben, Bradley Chubb wurde gecuttet. Das heißt, Chubb Robinson ist quasi unsere klare Nummer 1 jetzt. Da schauen wir mal, wie sich das diese Saison entwickelt oder in der kommenden Saison entwickelt. Das war, ja, letzte Saison ein bisschen wenig. Das heißt, auch Edge ist etwas, wo die Dolphins vermutlich ein bisschen Bedarf haben. Und gerade mit unserem Head Coach, der eigentlich auch eine gute Front braucht, um das Ganze drumherum aufzubauen. Neben einem Deep Safety, der die Kommunikation oder Safeties, die Kommunikation übernehmen, sprechen wir jetzt über Edge Defender, was einer der Needs ist der Miami Dolphins. Und wenn es heißt Dolphins 15, heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Micho ist wieder mit dabei. Moin Micho.
Hallo.
Ja, und wir schauen heute, also es ist weird so, wie die bei den letzten Big Boards laufen tatsächlich. Also wir gehen so ein paar Spieler durch, wir werden wahrscheinlich so 5 Spieler hauptsächlich besprechen und dann ein paar etwas kürzer. Genau. Einfach auch dem geschuldet, dass vermutlich für uns an 11 ja wahrscheinlich keiner der großen 3 Edge Rusher auf dem Board sein wird. Dementsprechend, ja, wir wollen euch auf jeden Fall ein Bild geben, was interessant sein könnte. Und gerade dann, wenn wir backtraden, einen der anderen oder eben mit Pick Nummer 30 oder 45. So. Genug der Vorrede. Diesmal starten wir mit einem, der bei Micho tatsächlich auf der Nummer 1 ist. Der bei vielen meistens auf der Nummer 2 ist, weil ich spoilere jetzt mal ein bisschen, weil Arvel Reese und Bane Jr. meistens 1 oder 3 sind. Und David Bate, das kommt auf, das ist ähnlich wie bei den Wide Receivers. Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, was man bevorzugt. Aber David Bailey wird im August 23 Jahre, ist 6 Fuß 4 groß, 251 Pfund schwer. Also hier merkt man schon den Unterschied zu den Wide Receivers. Wenn Wide Receiver 6,4, dann ist er maximal 220 Pfund schwer. Jetzt sprechen wir mal um 30 Pfund mehr. Ja, David Bailey ist bei Texas Tech, hat er gespielt. Er ist zu Texas Tech gewechselt zu der Saison 25. Vorher 3 Jahre bei Stanford, hat dort auch schon, war dort vor allem 2024 Starter, beziehungsweise hauptsächlich Rotational Player, hatte in den ersten Jahren 22 und 23 mehr Starts, aber nicht so viel Production, was Sacks und Tackles for Loss angeht und Forced Fumbles vor allem. Ja, ein Spieler, der bei vielen in den Top 5 geht, Top 10 geht, nicht Top 5. Top 5 vermutlich, aber hauptsächlich in den Top 10. Micho, was macht ihn zu deiner klaren Nummer 1?
Ja, um vielleicht nochmal eine Nummer weiter zu gehen, lässt man den Positional Value und so weiter beiseite, wäre er auf meinem absoluten Big Board über alle Positionen hinweg die Nummer 2 hinter Jeremiah Love, hinter dem Running Back. Das heißt, rein theoretisch, wenn man mit Positional Value ist es für mich der beste Spieler im Draft, wenn man das mit angeht. Kommt wahnsinnig schnell in den Play rein, das heißt, der hat einen wahnsinnig schnellen ersten Schritt, hat eine extreme Athletik, also was hat er, wenn man sich da die Zahlen anguckt, da muss man schon gucken, was er für einen, dass er einfach eine hohe Athletik hat. Aber der gewinnt halt eben nicht nur mit seiner Athletik, sondern der ist auch beweglich. Hat also dementsprechend eine Menge an Pass-Rush-Moves, womit er an O-Line-Hörn vorbeikommt. Und wird dabei immer noch schneller. Das heißt, von den Offen hatten ja den ersten Schritt und dann bleibt es dabei. Aber der wird mit jedem Schritt, wird der wirklich schneller. Hat dementsprechend, ist ein absoluter 100%iger Pass-Rusher, ist aber auch gar nicht mal so schlecht gegen den Lauf und vor allen Dingen, er hat Coverage-Abilities. Und das kann er eine ganze Zeit lang. Er ist ein klarer Nummer 1 Edge-Rusher, der wird nicht zu uns fallen, das muss man auch ganz klar sagen. Also, da müsste schon mehr als eine Gasmaske passieren, dass er zu uns fällt. Das heißt, eigentlich brauchen wir uns dann keinen Gedanken drum zu machen. Ansonsten wäre das ein No-Brainer, den sofort auf 11 zu nehmen. Ich würde aber für ihn auch nicht hochdraften. Es ist aber einer der wenigen Spieler, wo ich sage, der hätte auch in anderen Drafts bei mir eine Top-10-Grade dementsprechend. Er braucht an einigen Stellen, muss er noch ein bisschen, ich sag jetzt mal, ist er noch ein bisschen roh. Der ist ein bisschen sehr überaggressiv in Coverage. Da kann man ihn teilweise oder in der Red Zone, da verliert er manchmal so ein bisschen den Überblick. Aber das sind alles coachable Sachen und das sind alles Sachen, wo ich sage, die ziehen ihn nicht wirklich runter. Deswegen ist er meine Nummer 1.
Ja, er ist ja einfach super, super produktiv gewesen im letzten Jahr. Also 14,5 Sacks, das sind ja nicht wenige tatsächlich. Das kann man definitiv so sagen. Und was man halt sagen muss, er hat halt wirklich diese eine Saison nur als Fulltime Starter. Das ist so ein bisschen, ja, muss man im Hinterkopf behalten. Jetzt gar nicht, dass das irgendwie krass negativ wäre, aber das hatten wir auch bei anderen Spielern schon. Wenn nur ein Jahr so krass die Produktion hoch ist am Ende, dann muss man da so ein bisschen ein Fragezeichen hintermachen, so ein kleines. Das ist jetzt keine Flag oder so, aber man muss es im Hinterkopf behalten. Und was ich noch dazu sagen wollen würde, ist, dass er halt bei Double Teams und wenn er halt nicht frontal attackiert wird, also wenn quasi die ganze Line im Blocking, so ich sag mal bei einem Run Game oder so, nach links moved oder wenn der Quarterback aus der Pocket rausrollt, da hat er tatsächlich Probleme damit klarzukommen. Also wirklich diese in Anführungs-, also Angle Blocks heißt es ja im Englischen, also Winkelblock, das klingt immer so ein bisschen komisch, wenn man das auf Deutsch übersetzt. Aber der Get-Off ist extrem stark. Also das ist wirklich, wirklich krass. Und ja, manchmal finde ich ihn noch ein bisschen roh, was so Counter-Attacks angeht. Also du hast schon gesagt, dass er technisch nicht schlecht ist. Also er hat Moves. Aber wenn der O-Liner auch technisch sehr stark ist, dann hat er manchmal so ein bisschen Probleme, das noch wieder zu countern. Aber das ist Sachen, die kann man definitiv weiter lernen und ja, definitiv ein Spieler, der wahrscheinlich in den Top 10 gehen wird. Aber auch ein Spiel, also grundsätzlich glaube ich, gibt es keinen Spieler, für den man hochgehen sollte in diesem Draft. Also zumindest nicht aus der Sicht der Miami Dolphins. Ich sag mal so, wenn es gibt ja Szenarien, ich sag mal die Cowboys oder die Chiefs, wenn die hochgehen, das hat halt einen ganz anderen Hintergrund, als wenn die Dolphins jetzt hochgehen würden. Deswegen für die Dolphins, die sollten auch, wenn das vielleicht tempting ist, sollten man nicht hochgehen für irgendeinen Spieler. Dafür brauchen wir zu viele Spieler und dafür, also das wäre auch, wenn man sich das anguckt, wie viele Picks die Green Bay Packers in den letzten Jahren hatten, das waren nämlich immer irgendwie so 10, 11, 12 Picks, dann weiß man, in welche Richtung das bei den Dolphins auch gehen wird. Das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten. Genau, also da definitiv ein wirklich toller Spieler. Micho, möchtest du was ergänzen?
Ja, vielleicht ist an der Stelle, wenn wir jetzt über die Edge Rusher natürlich reden, noch ganz wichtig, dass wir uns Jeff Hafflinger angucken und was wir eigentlich brauchen, weil da gibt es ja auch Unterschiede. Und Bailey wäre natürlich, ich glaube, der würde in jeder Defense klarkommen, aber er wäre für Hafflinger auch ein sehr guter Spieler. Hafflinger hat oft mit flexiblen Fronts gespielt, das heißt mit sehr beweglichen Edge Rushern, die alles Mögliche dementsprechend können. Er braucht Edge Setter. Und vor allen Dingen dann über die Linebacker und er braucht dann, also er, die das, nein, andersrum. Die Run-Defense übernehmen in der Regel bei ihm die Linebacker und nicht die Edge-Rusher oder die Edge-Spieler. Und dementsprechend brauchst du dann allerdings ganz klar einen Pass-Rusher. Und Job Robinson ist zum Beispiel ein Three-Down-Player, der alles macht. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass unser erster Edge-Rusher einer mit seinen Stärken im Pass-Rush sein sollte und nicht in der Run-Verteidigung. Vor allen Dingen, weil wir da ja zusätzlich noch eigentlich der Defensive-Tackle-Bereich noch mit der am besten besetzte Bereich in der Defense ist. Und deswegen wäre er dementsprechend so gut. Du brauchst sehr athletische Edge Rusher für das, was Jeff Heflay bisher in seinen, auf seinen bisherigen Stationen gezeigt hat. Die halt auch vor allen Dingen auch versuchen, das Quarterback-Timing und so zu stören. Das wollte ich vielleicht noch dazu sagen, weil das vielleicht wichtig ist für das, wie wir die Edge Rusher bewerten. Und da wäre David Bailey natürlich perfekt, aber der wird nicht zu uns fallen. Hört auf zu träumen.
Ja, gut, das sehen wir dann, aber man weiß ja nie, was so auftaucht. Ja, dann möchte ich zu einem Spieler kommen, das ist nicht deine Nummer 2, sondern deine Nummer 3, Micho. Und da ist die Frage, ist das überhaupt ein Edge Defender? Wir sprechen über Arvel Reese, Ohio State. Wird 21 Jahre im August, das ist sehr jung, 6 Fuß 4 groß, 241 Pfund schwer. 2025 Fulltime Starter gewesen, erstes Jahr als Fulltime Starter. Hat 3 Jahre am College gespielt, 69 Tackles, 10 Tackles for Loss, 6,5 Sacks und 2 Pass Deflections. Das ist schon einiges. Und ja, die Frage ist natürlich, wie wird man ihn einsetzen? Wird er wirklich hauptsächlich auf Edge spielen oder auch Inside Linebacker? Weil eigentlich ist er ja ein Linebacker gewesen, der jetzt auch Edge spielt, wenn ich das so richtig beschreiben würde.
Ja.
Micho, was glaubst du denn? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Edge, also dass er Fulltime Edge wird, oder wie siehst du ihn da?
Der wird als Edge gedraftet werden. Und ich gehe auch davon aus, dass er zu den Jets geht. Du brauchst einen klaren Plan für ihn. Ich glaube, dass er auch gut bei uns in die Defense passen würde, eben in dieser Rolle mit der herausragenden Run-Defense und quasi so eine Rolle, die viel dieser Hybrid-Safeties, sowas wie Kyle Hamilton oder sowas, so ein Safety- und Linebacker spielen, dass er das zwischen Linebacker und Edge spielt. Viele haben gesagt, Richtung Marker Parsons. Das ist halt dem geschuldet, dass er jetzt beides gespielt hat, Linebacker und Edge, und dass er einfach die athletischen und physischen Voraussetzungen hat, um da dementsprechend ein guter Pass-Rush zu sein. Er ist wahnsinnig schnell. Also der hat einen derartigen Speed, das ist unglaublich. Könnte er ein Pass-Rush sein oder ist er ein Pass-Rush? Der hat eine wirklich geile Produktion gehabt gegen, und das kannst du wieder sagen, gegen Michigan und andere Big Ten Powerhouses. Das ist wohl das Top-Notch, was das Ganze angeht. Da war er einfach extrem gut. Aber auch da brauchst du einen Plan. Tatsache ist, wenn es auf Edge nicht klappen sollte, und er wird als Edge-Rusher gedraftet werden, kannst du ihn auf jeden Fall noch als Linebacker einsetzen. Als Linebacker wäre er dann zu hoch gedraftet, aber selbst da hat er einen absoluten Mehrwert. Und wenn du einen kreativen DC hast, der schafft diese Vielseitigkeit dementsprechend einzusetzen und ihn hin und her zu schieben, gerade für Stunts und sowas, da hast du halt eben und Loops, also wo du wirklich tatsächlich nicht das eigentliche Gap attackierst, sondern dich quasi innerhalb der Line bewegst, da ist er ein herausragender Spieler von den Fähigkeiten her. Und allein diese Vielseitigkeit lässt ihn mich halt in diesem Draft eine Top-10-Grade geben. Das ist der Grund. Und auch da sage ich wieder, der fällt nicht bis zu uns.
Ja gut, das glaube ich auch nicht. Und ja, also das ist halt, man muss, darf sich von diesen Zahlen nicht beeinflussen lassen, weil er wurde oft auch zum Beispiel als Spy eingesetzt und solche Sachen. Matt Patricia ist der Defensive Coordinator von Ohio State. Also das, wie der eingesetzt wurde, das ist schon sehr unique. Und das ist aber auch, so wie er gespielt hat, ist das elitär. Aber das ist halt trotzdem Risiko, weil diese Hybridspieler, das kann gut gehen, aber in der Regel geht es eher nicht gut. Ich glaube aber, dass Arvel Reese natürlich das mitbringt, was es dafür braucht. Die Frage ist natürlich jetzt, wenn ich sage, der wird auf Edge nichts, wenn ich Zweifel daran habe, würde ich dann nicht eher Sonny Styles, den anderen Linebacker von Ohio State, draften, der ist halt wirklich wirklich Linebacker ist und kein Edge-Defender, Micho?
Also, Sonny Styles ist für mich eigentlich, kommt am ehesten an einen Blue-Chip-Player ran, neben Jeremiah Love, aber halt eben auf einer Non-Value-Position. So, und jetzt ist die Frage, du draftest Arvel Reese ja eben, weil du sagst, ey, der ist eine Top-Edge-Rusher. Das lässt sich auf Edge-Rush übersetzen. Wenn du daran Zweifel hast, darfst du ihn nicht nehmen. Weil dann musst du tatsächlich Sonny Styles nehmen. Wenn du aber zum Beispiel auch einen genauen Plan hast, um ihn so halt eben so hybrid einzusetzen und das komplett in dein System passt, dann ist das natürlich herausragend. Und ich stimme mit dir nicht überein, dass das nicht so funktioniert. Ich finde, das funktioniert sogar erstaunlich oft. Es gibt diesen einen Fall, wo es nicht funktioniert hat, diesen Safety-Linebacker-Hybrid, der im Draft von Tua auch damals war, den wir im Fanclub-Mock-Draft dann sogar am liebsten genommen hätten. Ich weiß schon nicht mehr, wie der heißt.
Ja, er spielt auch bei Arizona.
Ja, genau. Da hat man aber auch keinen Plan für den gehabt. Und man muss immer bedenken, da kommen saujunge Spieler, die Highschool-Erfahrung haben, dann ein paar Jahre, meistens 2 Jahre auf Top-Niveau oder sowas im College gespielt haben, weil sie das erste Jahr meistens nicht vernünftig spielen und sollen dann gegen die Besten der Welt spielen. Da sind die ersten Jahre und in was für ein Team du kommst und wie du entwickelt wirst, schon extrem wichtig. Die sind nicht fertig. Ich traue einem Abel Reese das zu, das zu machen, aber er muss halt den richtigen Landing-Spot haben. Ich glaube, wenn er zu den Jets geht, was ja, wo er ja oft hingemockt wird, sorry Jets, aber ich glaube, dann wird das nichts. Passt das nicht. Vor allen Dingen, weil da ja vielleicht dann auch bald ein Coachwechsel ansteht und so weiter. Das wäre ein schlechter Spot für ihn. Aber gut, das soll dann nicht mein Problem sein.
Ja, das stimmt. Und ich meine, gut, er hatte halt 1,5 Jahre als Starter. Das ist so ein bisschen natürlich auch jetzt, ja, muss man sehen. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ist auch unheimlich gut gegen den Run. Das macht ihn einfach sehr wertvoll und ja, genau. Aber definitiv ein Spieler, der, also aller Voraussicht nach, wenn man sich die ganzen Mocks und all die Informationen so ein bisschen anschaut, der aktuell extrem oft an Nummer 2 geht zu den New York Jets.
Aber um das nochmal ganz kurz zu sagen, wenn der bis zu uns aufgrund eines Gasmaskenvorfalls fallen sollte oder weil Leute die Zweifel haben.
Eines Gasmaskenvorfalls, ich liebe alles daran.
Ich würde ihn tatsächlich nehmen, weil ich ganz klar sage, wenn ich mir angucke, wie Häfling spielt mit diesen flexiblen Fronten, sowohl von 3-4 auf 4-3, er stellt immer wieder um. Du kannst also nicht ganz klar sagen, was er spielt, was ich sehr positiv finde. Teilweise hat er sogar White 9 gespielt. Und mit dieser klaren Aufgabe, dass Linebacker den Lauf verteidigen müssen. Mit dieser Flexibilität passt Abel Reese halt perfekt da rein. Ich kann mir vorstellen, dass genau der Spielertyp ist, der eine Defense von Häfling nach vorne bringt. Aber über Häfling werden wir mit Sicherheit und das Defense-System in der Offseason genug reden.
Ja, und dann kommen wir zu einem Spieler, der bei auch einigen auf der 1 ist. Ich sag da später was zu. Und zwar sprechen wir jetzt über Rumo Bain Jr., Edge Defender Miami. 6'2" groß, 263 Pfund schwer. Er wird im September 22 Jahre. Er hat 3 Jahre bei Miami gespielt. Er hat 3 Jahre bei Miami gute bis sehr gute Zahlen abgerissen. Also er wäre auch wahrscheinlich 2024 nochmal fast an die 10 Sacks ran oder 10 Tackles for Loss rangekommen, weil 10 Sacks hat er in keiner einzigen Saison geschafft. Aber er hat 4 Spiele gefehlt, 2024, 2025, 54 Tackles, 15,5 Tackles for Loss, 9,5 Sacks, 1 Forced Fumble, 2 Pass Deflections und eine Interception. Ja, Micho, erzähl doch mal, warum Rumo Bain Jr. bei dir auf der 2 und bei ganz vielen tatsächlich auf der 1 ist.
Ja, also, er ist ein Zerstörer. Der zerstört dir quasi jedes Play. Er kommt mit einem unheimlichen Speed ins Backfield, auch zum Quarterback. Die Übersetzung seiner Geschwindigkeit in Kraft funktioniert herausragend. Das heißt, das ist auch wirklich kräftig. Er durch seine Geschwindigkeit und seine Beschleunigung ist er eigentlich schon am Tackle vorbei, bevor die Tackles die Arme hochkriegen. So, er gibt immer alles, also das sieht man wirklich auf dem Feld. Er gibt wirklich alles. Und das ist soweit auch dementsprechend alles vollkommen okay. Ich habe ihn ihm noch eine Top 10 Grade gegeben, aber für mich ist er Ende der 10. Runde, Ende der Top 10, ganz knapp und auch nur ganz knapp vor Arvel Reese. Arvel Reese hat in meinen Augen die höhere Upside, aber halt auch die größeren Fragezeichen. Rune Bane gibt dir halt eine gewisse Baseline dementsprechend und ich kann dir garantieren, dass der 50% der Plays, habe ich das Gefühl, tatsächlich ja, limitieren wird. Die Frage ist, wie gut sich das auf die NFL übersetzt und da wirst du mir jetzt mit Sicherheit was zu sagen. Der Arme. Weil es wird immer auf dem armen Rune Bane rumgehackt.
Ja, ich würde ihn nicht in der ersten Runde draften. So, ich habe es gesagt. Es ist raus. Ich bin ein Rune Bane-Hater. Es ist, wie es ist. Nein, also das, man muss sagen, die Leistung, die er bei Miami abgerufen hat, da habe ich größten Respekt vor Chapo Clark. Es ist wundervoll. Ja, also wie er mit Power spielt, wie er wirklich da ist. Er hat 23,5% Pass-Rush-Winrate. Das ist alles die Zahlen, beziehungsweise das, was man auf Tape sieht. Das ist Elite. Das, was ich aber befürchte, und da kommen wir dazu, er ist ein historischer Outlier. Und Outlier geht in zwei Richtungen. Das geht einmal ins extrem Positive. Ihr habt mir aber zugehört, nichts von dem, was wir vorgelesen haben, der hat keine 20 Sacks gehabt oder sowas. Ne? Der hat kein Jahr mit mehr als 10 Sacks. Der hat eine Armlänge von unter 31 Inch. Und das ist historisch klein. Und das ist immer, ich habe ja in der Wide Receiver-Folge über Dane Brugler und über den Podcast gesprochen. Die hatten eine interessante Diskussion über Armlänge und sowas. Und da meinte einer, das macht ja ihr Medienleute. Nein. Die NFL spricht über Armlängen und so, weil du hast ja selten, dass so ein Spieler wirklich bei Tackles und so hast du das selten, dass so ein Tackle mal ausgestreckte Arme hat. Ja, das eher selten. Bei Edge Defendern ist das schon mal eher der Fall. Und wenn man sich anguckt, wie Bane spielt, er spielt sehr gerne wide. Also, wenn man sich anguckt, wie er aligned ist, und das war gerade letzte Saison, er hat 764 Snaps outside of the tackle gespielt. Und meistens, also 7 wäre tatsächlich auf der, also 7 Technique, so heißt das, das wäre auf der Außenseite der Schulter vom Tackle. Also wenn ihr euch die Line of Scrimmage, stellt euch vor, ihr steht vor der O-Line. Und 7 ist quasi die Schulter sind die beiden Schultern ganz außen der beiden Offensive Tackle. Ich hoffe, das ist einigermaßen bildlich gesprochen. Rune Bane steht meistens in der Nine-Technique dann sogar noch. Das heißt, er steht quasi einen Mann weiter. Das heißt, wenn wir jetzt ein Tight End daneben stellen würden, er würde auf der Außenschulter des Tight Ends dann stehen. Und das hat einen Grund. Er ist super explosiv. Mich hat es genau richtig gesagt. Er kommt wirklich so geschossen aus dem Stance. Alles gut. Er ist nicht der Größte. Ja, das macht der Elite. Das Thema ist aber, wenn der Offensive Tackle das countert und Bane erstmal in dem Tackle drin ist, dann habe ich zu oft auf Tape gesehen, dass nichts mehr passiert ist. Nichts mehr. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie er in der NFL spielen soll, das ist, wenn ich habe Probleme damit zu sehen, dass er diese extreme Power und Explosivität und all das so mit in die NFL nehmen kann und sich das 1:1 in den Output übersetzt, den er hatte. Ich glaube, dass Rune Bane ein extrem guter Run-Defender ist. Das glaube ich. Aber ein extrem guter.
Ernsthaft? Entschuldigung, da muss ich reingehen. Ernsthaft?
Ja.
Bei 20% Miss-Tackles, das ist nämlich genau der Grund, warum ich sage, von wegen, das ist die große Schwachstelle von Ruben Bain. Nee, so, wenn ich da jetzt einfach so reingrätsche. Aber da geht ein Kinder darunter.
Nee, du musst, also meiner Meinung nach müssen wir unterscheiden zwischen Laufverteidigung und Miss-Tackles. Das heißt, also ein Miss-Tackle ist ja nicht automatisch ein Miss-Tackle in der Run-Defense. Es kann ja auch ein Miss-Tackle beim potenziellen Sack sein zum Beispiel. Und das ist ein anderes Thema, dass er quasi in jedem Spiel einen Miss-Tackle hat. Da gebe ich dir recht. Ich finde aber, dass er durchaus ein sehr guter Run-Defender ist. Also, der settelt
die... Ich lasse dich erstmal reden, da kommen wir dann gleich zu.
Alles gut. Das aber, wie gesagt, das reicht für mich nicht. Und wenn ich jetzt mir Patrick Paul nehme, ich kann mir nicht helfen, aber wenn ich mir Patrick Paul gegen Ruben, ich würde es gerne sehen. Ich bin so gespannt auf Ruben Bain in der NFL, weil aktuell, wenn ich mir das so vorstelle, dann frühstückt Patrick Paul Ruben Bain zum Frühstück. Wozu sollte er denn sonst frühstücken? Aber weil Patrick Paul einfach so viel größer ist, natürlich riesig, aber ich sehe nicht, dass die Power reicht und die Short Area Quickness, die ist zwar da, die ist aber auch meiner Meinung nach nicht crazy Elite. Ich kann mir nicht helfen. Also ich sehe das, was viele sehen. Ich kann es aber, weil er ein historischer Outlier nach unten ist, ich traue dem einfach nicht. Auch wenn ich oft dafür bin, dass man sowas, dass, oh ja, er ist jetzt die Cinderella-Story. Ich glaube nicht, dass Ruben Bain die Cinderella-Story ist. Und ja, ich kann mir nicht helfen. Ich glaube einfach, dass ich das nicht gut genug übersetzen wird, dass er wirklich, dass, ja, er wird einfach die Lanes nicht haben, die er im College gehabt hat, und deswegen glaube ich, dass seine Produktion nicht da sein wird. Das ist mein, also, das ist, man kann es, das ist jetzt nichts, was man objektiv sagen kann. Aber wir sprechen, wie gesagt, über einen historischen, jedes Mal wahrscheinlich, wenn ihr jetzt einen Euro kriegen würdet für historische Outlier, dann hättet ihr wahrscheinlich jetzt schon 10 Euro oder so, aber es ist für mich too big of a risk, um ihn in der ersten Runde zu nehmen, und damit, das will ich auch klar sagen, damit stehe ich sehr alleine da. Also es gibt sehr wenige Leute, die das sagen. Und das ist nur meine persönliche Meinung, und aller Voraussicht nach mit hoher Wahrscheinlichkeit liege ich damit falsch. Und dann freut mich das für Ruben Bain, dass ich falsch gelegen habe. Ich habe nur meine Bauchschmerzen damit, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen kann ich mir nicht helfen, und deswegen ist er für mich kein Pass-Rusher für Tag 1. Er wird in den Top 10 aller Voraussicht nach gehen, und das hat er sich bei dem, was er geleistet hat, auch verdient. Auch wenn das widersprüchlich klingt, es ist nur, wenn du die Frage beantwortest, kann Ruben Bain aufgrund seiner historischen Outlier mit diesen sehr kurzen Armen, kann er trotzdem produktiv sein? Wenn du das mit Ja beantwortest, dann ist er ein Top-10-Pick. Wenn du das mit Nein beantwortest, dann kannst du ihn eigentlich nicht in der ersten Runde nehmen. Den Case, genau. Also das sind die beiden Cases eigentlich. Und ich bin wahrscheinlich... gibt es 2-5% der Leute, die das aussagen, dass er nicht in der ersten Runde gehen sollte, wegen den Armen. Wie gesagt, da bin ich absoluter Outliner. Das möchte ich einfach auch klar sagen. Also ich bin quasi so ein Outliner wie die Arme von Ruben Bain. So, schöne Abrundung gefunden, wa?
Ja, also man hat gerade eben schon gehört, dass ich leicht anderer Meinung bin. Ich gebe dir aber in vielem recht. Und um es direkt zu sagen, es gibt in diesem Draft eigentlich keinen Spieler, für den ich, wenn ich Trade-Angebote bekomme, an 11 sitzen bleiben muss. Ja? Ganz, ganz wenig, vielleicht mal Joa oder so, aber grundsätzlich, auch bei einem Ruben Bain, wenn der noch auf dem Board ist, und das könnte bei 11 sogar rein theoretisch passieren, und dann kommen Anrufe, ja, Sully, heb ab und trade. Ne? Also ich muss Ruben Bain nicht haben. Aber ich sehe halt Ruben Bain tatsächlich mit einer ganz, ganz großen Schwäche und einer ganz großen Stärke. durch seinen Speed und du hast es selbst gesagt, dass er auf sich auf Dwight aufstellt und so weiter, passt er in den Heflis-Scheme. Und da als Passrusher, da ist er dementsprechend gut. Ich glaube, dass er ein ganz miserabler Run-Defender ist. Ich glaube, dass er da, dass die Spieler laufen ja nun wirklich dann an ihm vorbei. Da fehlt ihm wirklich der Überblick und ihm fehlt auch die Armlänge. Und wenn das Play von ihm weggeht, dann auch irgendwie reagieren zu können. Er hat Probleme mit der Gap-Disziplin, weil er halt eben aufgrund seiner physischen Limitierung in dem Bereich tatsächlich, um seine Pass-Rush-Moves anzusetzen, selbst entscheiden muss, was Sache ist. Und das öffnet halt eben Lanes für Running Backs. Das finde ich tatsächlich dementsprechend schwierig. Aber die Aufgabe in einem Heflis-System, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, liegt bei den Linebackern und eben nicht bei den Edge-Rushern. Deswegen passt Reuben Bain ins System, eben weil seine Stärke der Pass-Rush ist. Und genauso musst du ihn spielen lassen. Du hast mit Job Robinson eigentlich einen Three-Down-Player. Das ist Reuben Bain nicht. Reuben Bain setzt du in Pass-Situationen ein und fängst da ganz massiv an, den zu stören. Ich gebe dir recht, das sind Schwierigkeiten, wo man, und ich muss meine Top-10-Grade da tatsächlich überlegen, ob sie da Sinn macht. Aber vom Pass-Rush-Skill her sehe ich ihn tatsächlich Ende Top-10.
Aber ja. Ich würde tatsächlich, wenn wir auf das Laufspiel einfach nochmal zu sprechen kommen, weil ich würde dir gar nicht in dem Maße widersprechen, dass er manchmal zu aggressiv ist und dadurch manchmal overshootet. Also das gebe ich dir. Das passiert schon mal. Aber wenn ich finde schon, dass wenn er hat ja eine unheimliche Stärke. Also den zu bewegen ist halt nicht, also das passiert eigentlich auch nicht. Ne? Also deswegen, also das ist für mich schon jemand, der gerade in der Laufverteidigung auch da deswegen durchaus, also ich finde, das ist alles andere als eine Schwäche, aber da will ich mich gar nicht genau drüber streiten. Ich würde einfach nur mal nochmal den Punkt reinbringen, dass wir so einmal nochmal differenzierter in dem Punkt, was Overshooten angeht, was ich verstehe, was ich auch gesehen habe auf Tape. Aber wenn er kann quasi die Edge setten. Also er wird nicht bewegt. Das ist zum Beispiel, wenn du dir bei Bailey zwischendurch Tape anguckst, da hatte ich zum Beispiel schon das Gefühl, wenn du wirklich einen Offensive Tackle hast, der ordentlich Power hat, dass Bailey da Schwierigkeiten hat, seinen Punkt zu behalten und seine Position zu halten. Das, wenn ich die beiden Sachen nochmal nebeneinander stelle, dass, damit wir da ein bisschen, vielleicht einen verfeinerten Blick drauf haben, warum ich sage, dass es gut ist, aber du so ein bisschen damit Probleme gehabt hast, das zu sagen, dass er ein guter Run-Defender ist. Da vielleicht zum Edge-Setting. Vielleicht das nochmal so ein, zwei Punkte, Micho.
Ja, kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube, wir sind uns, in einer Sache sind wir uns beide einig. Reuben Bain hat, egal auf welcher Seite wir jetzt sind, auf jeden Fall Fragezeichen. Entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und zwar nicht zu knappe Fragezeichen. Da gebe ich dir auch recht. Weswegen ich ihn soweit in Anführungszeichen so weit oben habe, ist tatsächlich seine Upside, seine Möglichkeit und deswegen, was er gezeigt hat. Aber es kann durchaus das passieren, was du sagst, Rico. Und in unserer Situation, und da muss ich mein Ranking vielleicht auch tatsächlich überdenken, ist es vielleicht ein zu hohes Risiko, den an 11 oder sowas zu nehmen. An 30 wird er nicht mehr da sein. Punkt.
Na, auf gar keinen
Fall. Wenn man ihn an 30 nimmt.
Ich glaube auch nicht, dass der geht in den Top 10. Also.
Aber was würdest du denn sagen? Aus irgendeinem Grund, der ist an 30 noch verfügbar. Greifst du zu?
Ja, ich glaube, an 30 hast du keine Chance als
nicht. Ja, greifst du trotzdem zu? Weil du hast ja in der ersten Runde nicht.
Ja, also ist richtig. Was bekomme ich denn dann an 30 noch für ihn? ist auch die Frage, was habe ich sonst? Also ist, ja. Also ich darf nicht Ja sagen, weil ich gesagt habe, dass er kein First-Round-Pick ist, aufgrund der Sachen. Weil ansonsten übersetzt sich das halt wie bei dem einen oder anderen Edge-Defender. Deswegen nein, ich würde ihn auch an 30 nicht nehmen. Da muss ich einfach konsistent sein, auch wenn es mir schwerfällt. In dem Moment, weil 30 für einen Spieler, wo viele sagen, er geht Top 10, ist natürlich insane. Aber nö. Okay. Einfach nein, an 45 vielleicht.
Klares Wort. Ich würde ihn auch nicht unbedingt an 11 nehmen, obwohl ich ihn mit einer Top 10 Grade habe. An 30 würde ich ihn ohne Frage nehmen.
Ja, also auch da, der hatte letztes Jahr 83 Pressure. Ne? Das war das sind die meisten Pressures seit 2017 überhaupt im College Football. Und tatsächlich, weißt du, wer der D-Line-Coach ist, der ihn trainiert hat in Miami?
Ich weiß es nicht.
Jason Taylor.
Von dem höre ich schon, oder werden wir demnächst vielleicht auch nochmal was hören?
Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall sehr interessanter Spieler. Wie gesagt, das Tape zu schauen macht unheimlich viel Spaß, aber immer wieder Concerns auf meiner Seite. Genau. Ja, da mussten wir jetzt, das ist glaube ich wirklich, neben dem, ob Arvel Reese, Edge und Linebacker spielt, ist das quasi der andere große Punkt. Also ihr seht, diese Edge-Klasse hat zwar drei Spieler, die wirklich krass gut, also die gut, sehr gut, sehr, sehr gut sind, aber sind halt auch nicht ohne Fragezeichen. Und das, wie gesagt, das ist wieder, in dieser Klasse gibt es keinen Spieler auf einer Premium-Position, der nicht zumindest ein Fragezeichen hat. Und das zeichnet, das ist eben diese Spitze, die etwas stumpf ist dieses Jahr. Genau, und dann machen wir weiter mit wem? Ja, komm, da machen wir mit dem Spieler weiter, der bei vielen weniger Fragezeichen auf, also beziehungsweise nicht weniger Fragezeichen, aber der auf jeden Fall bei vielen dann als Nummer 4 gesehen wird. Und da sprechen wir über TJ Parker von Clemson. Der wird 22 im September, 6 Fuß 4, 263 Pfund schwer. Der hat in der letzten Saison 39 Tackles gehabt, 9,5 Tackle for Loss, 5 Sacks und 2 Deflected Passes.
Ja, Micho. Ich finde, da hast du fast die wichtigste Stat noch vergessen.
Die wichtigste Stat habe ich vergessen.
20, 6 Forced Fumbles.
Das stimmt. Die habe ich einfach, da hatte 2024 hat er auch 11 Sacks gehabt. Und die 6 Forced Fumbles sind School Record gewesen bei Clemson. Das sei auch nochmal gesagt. Genau. Danke für
nicht,
die.
Kommt auch nicht von ungefähr. Der weiß, der hat ein extremes Timing. Der weiß genau, wo er und wie er die Tackles ansetzen muss, um gleichzeitig den Ball auch noch zu bekommen. Er kommt früh dran, weil, das ist vielleicht jetzt ein kleiner Unterschied oder ein Schocker für viele, aber er hat lange Arme. Er hat sehr lange Arme. Und kommt dementsprechend damit, das hat auch den Vorteil, das bringt ihm teilweise eine Viertelsekunde oder sowas, einfach um näher an das Play ranzukommen. Und eine Viertelsekunde ist eine Menge.
Ja, da können wir vielleicht jetzt gerade diesen Punkt machen, deswegen ja. Ich auch da so ein bisschen das interessant finde. Wir haben gerade über Rhum Bane mit seinen sehr kurzen Armen gesprochen. Wir sprechen hier, also die Armgelenke, Armmesser sind 33, ein Achtel Inch, das sind 2,75 Inch Unterschied. Das sind Welten im NFL-Kosmos. Auch wenn das nicht nach viel aussieht, das sind Welten, weil, wenn man sich das, schaut euch das gerne auch auf Tape an, wenn ihr die Zeit habt, ja? Weil, was man bei TJ Parker manchmal sieht, dass er eben durch diese Länge erst den Kontakt aufbauen kann, also er ist derjenige, der den Kontakt initiiert und dadurch den Offensive Tackle oder den O-Liner ein bisschen auf Balance bringen kann. Und das macht ihm das Leben dann manchmal einfacher. Die Möglichkeiten hat Rhum Bane überhaupt nicht, weil er nie als erstes in den Kontakt kommt. Genau, das wollte ich nur kurz einwerfen, um diesen direkten Gesichtspunkt, diesen Unterschied zu haben.
Vollkommen richtig. Also da gebe ich dir recht. Er ist vor allen Dingen einer, der im Gegensatz zu Rhum Bane, er ist nicht so überaggressiv. Während er den Passrush hat, habe ich das Gefühl, liest er das Backfield. Er guckt, was der Quarterback macht, er guckt, was der Running Back macht und er adjustet sein Play dementsprechend, beziehungsweise seinen Laufweg, adjustet er dementsprechend zum Play. Das heißt, er hält nicht nur Contain gegenüber dem Quarterback, sondern er hält auch Contain gegenüber den Running Backs. Was es unheimlich schwer macht, für die dementsprechend auszubrechen. Er macht die Pocket bzw. die Laufwege dementsprechend kleiner, Das kann er dementsprechend ja, ziemlich gut. Ist auch gar nicht so schlecht in Coverage, wenn er sich mal zurückfallen lassen muss und zum Beispiel einen Tight End oder einen über einen oder einen Running Back zu covern. Wir reden jetzt nicht darüber, dass er mit einem Casey Concepcion also sowas mithalten kann. Ne? Das ist was anderes. Ne? Seine Coverage Skills sind soweit okay. Er ist aber trotzdem nicht der schnellste. Gerade ist und er ist nicht explosiv. Das heißt, er muss sich sehr genau auf sein Gefühl verlassen, was den Snap angeht, um da einen Vorteil zu haben. Oder halt später mit purer Power versuchen durchzukommen. Und das ist gegen Tackle und Guards nicht so einfach. Und da braucht er, also da hat er teilweise auch Kraftprobleme. Wenn der Tackle die Hand an ihn kriegt, hat er schon Probleme, da irgendwo sich wieder zu lösen und durchzukommen. Und das Play, er hört auch vernünftig zu spielen, wenn das Play über die andere Seite läuft. Der muss ein paar mehr Pass-Rush-Moves lernen, aber das ist alles coachable. Und ich sehe ihn irgendwo Mitte erste Runde.
Tatsächlich würde ich dir so ein bisschen widersprechen, was den Effort angeht. Ich finde schon, dass der schon immer da ist. Also ich habe selten gesehen, dass er irgendwie abgeschaltet hat. Also beste Beispiel ist, ich weiß nicht, ob das Tape gegen South Carolina gesehen hat, wo er diesen Fumble recovered hat, der ewig lange unterwegs ist. Ich weiß nicht, wie viel, irgendwie 30, 40 Yards irgendwie downfield, wo er dann immer weiter dran geblieben ist. Also da würde ich so ein bisschen, es kommt immer auch drauf an, welches Tape, wie viel Tape kann man schauen. Und wenn man jetzt, ich sag mal so, wir können jetzt nicht 10 Tapes von jedem Spieler gucken. Na, du guckst dich 2, 3, ein Tape, so 4, wenn es hochkommt, wahrscheinlich 5, wenn du einen guten Tag hast.
Ja, genau. Also wer wissen will, wie es ist, der sollte sich die Ende unserer Wide Receiver-Folge anhören.
Ja, genau. Und dementsprechend ist es halt, wenn man sich jetzt 3 Tapes anschaut und dann irgendwie so, ja, das war jetzt nicht so, und das vielleicht die 3 Outlier-Tapes sind, das kann halt passieren. Ja, aber das nur dazu, warum man manchmal so bei solchen Aspekten manchmal zu unterschiedlichen Punkten kommt. Und gerade, wie gesagt, ich habe das South Carolina Tape halt gesehen, da war ich so, geil, der bleibt richtig dran. Und genau, was man hier auch sagen kann, der hat halt 39 Spiele einfach in Folge gespielt. Also da wirklich High Durability, also der ist wirklich da. Und ich denke, das wird ein Spieler sein, der mit hoher Wahrscheinlichkeit, also in dem Feld, wo wir aktuell keinen Pick haben in der ersten Runde, da wird der nicht, da wird der vermutlich vom Board gehen. Gut, dann würde ich sagen, jetzt haben wir noch einen Spieler, den ich sehr interessant finde, auch weil er auch so ein bisschen, also er ist kein Outlier, aber er ist noch sehr, sehr roh. Das kann man definitiv so sagen. Und wenn ich das sage, dann wisst ihr vielleicht schon, von wem ich spreche. Und zwar von Keldrick Falk. Der ist tatsächlich, wird er im September 21 Jahre alt, also auch noch sehr, sehr jung. Der ist 6 Fuß 6 groß, 275 Pfund. Und der hat 45 Tackles gehabt, 11 Tackles for Loss, 7 Sacks, 1 Force Fumble und 1 Pass Deflection. Die Production ist ein bisschen runtergegangen letzte Saison. Dort hat er nur noch 29 Tackles gehabt, 5 Tackles for Loss, 2 Sacks und 4 Pass Deflection. Also da durchaus noch was gesehen. Aber der ist halt noch sehr, 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 sehr roh. Also da muss noch viel Arbeit reingesteckt werden. Aber ich bin attracted to the potential. Also was der an Potenzial erreichen könnte, und der ist ja noch verdammt jung, das kann wirklich ein Elite-Pass-Rusher werden, meiner Meinung nach. Micho, wie siehst du das?
So, erstmal im Büten hier wieder. Ja, seh ich halt genauso. Der kann ein Elite-Pass-Rusher werden. Ich habe bei ihm dann trotz allem wegen der Baseline tatsächlich Ende erste Runde, Anfang zweite Runde dementsprechend. Auch er hat lange Arme. Er ist jetzt schon ein herausragender Run-Defender. Und das ist halt eben so ein bisschen das Problem, wenn ich sage, von wegen, dass Run Defending vor allen Dingen eine Aufgabe der Linebacker sein wird, dann sehe ich tatsächlich Kendrick Ford gar nicht unbedingt in der Rolle, aber du hast schon recht, das Potenzial ist halt eben riesig. Und er ist halt super roh. Wenn du den entwickeln kannst, Donnerwetter. Also gar keine Frage. Die Upside dürfte bei allen, über die wir bisher gesprochen haben, die höchste Upside sein. Das dürfte definitiv sein. Es dürfte bisher aber auch in meinen Augen von allen, über die wir gesprochen haben, die niedrigste Baseline sein. Der niedrigste Floor. Also da müssen wir dementsprechend gucken. Und deswegen habe ich ihn so spät. Aber du hast eigentlich alles soweit richtig gesagt.
Kann ich
nichts mehr, kaum noch was hinzufügen.
Ja, also es ist halt also wirklich die, die Upside, auf die man dort wettet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er vor 20 geht. Das würde mich schon wundern, weil dafür hat er zu wenig gezeigt. Aber auch hier, also der hat, also ich glaube, die Pro-Day-Zahl ist falsch, weil die so viel größer ist als die Combine-Zahl. Aber 34,38 Inch, das ist insane. Also und am Pro-Day hat er 35 Armlänge gemessen. Das ist, also da sprechen wir, ich will nicht sagen halben Arm mehr als bei Ruben Bain, aber gefühlt ist es ein halber Arm länger als Ruben Bain. Und das ist halt, also ja, er kann viele verschiedene Positionen tatsächlich auf der Line spielen. Er muss einfach an der Technik, da muss dran gearbeitet werden, weil er manchmal wirklich noch sehr mit dem Oberkörper sehr oben spielt und du willst quasi als Edge, willst du möglichst tief sein mit deinem Schwerpunkt, damit du quasi rein explodieren kannst in den Gegner und den damit quasi off balance bringst und am Gegner vorbeikommst. Das ist so das, was du am ehesten versuchst. Und ja, das muss man halt wirklich sehen, dass man da dann nochmal was macht, beziehungsweise das ist das, was man hofft, was man verbessern kann, dass er eben mehr aus dem macht, was er da mitbringt. Aber das Potenzial ist da. Also wenn der an 30 fällt, dann, also das würde ich feiern. Also da bin ich ehrlich, das fände ich richtig, richtig toll.
Genau. An 30 würde ich ihn nicht unbedingt kritisieren. Ich fände es okay.
Also da bin ich, da hoffe ich einfach, dass unser neuer Staff da mehr draus machen kann dann. Also das, da muss ich, genau, dann so, dann jetzt kommen wir zu ein paar Spieler, die interessant sind. Also ich bin beim nächsten Spieler nicht wirklich hoch, muss ich sagen, aber das liegt auch daran, dass ich finde, dass es kein Spieler ist, der uns unbedingt in unserem Prozess weiterhilft, weil er vermutlich keinen großen Zeichenvertrag bekommen wird, weil er nicht mehr der Jüngste ist. Und da sprechen wir über den Mannschaftskollegen von Ruben Bain, und zwar über Akeem Messidor, Edge Defender von Miami. Der ist jetzt vor ein paar Tagen, letzte Woche, also am 5. April, ist der 25 geworden. Und das ist für mich schon eine Red Flag, weil so, der ist, wenn der mit der Fifth-Year-Option spielt, dann ist der 30. Das ist, also das wird halt schwierig, den so als langfristigen Corners, also 5 Jahre sind immer noch nicht wenig, versteht mich da nicht falsch. Aber wenn ich jetzt Fork, der ist 5 Jahre jünger, 4,5 Jahre jünger. Also einfach nur, um das mal so in 2-3 Jahre sind natürlich viel in der NFL. Und ja, Messidor hat da aber jetzt gerade in der letzten Saison, der hat 2 Jahre bei West Virginia gespielt, ist dann zu Miami getransfert 2022 und hat in der letzten Saison, hatte er dann sein Hoch mit 63 Tackles, 17,5 Tackles for Loss, 12,5 Sacks und 4 Forced Fumbles. Also das ist, er hat das Team angeführt in Forced Fumble und Tackle for Loss. Ja, Ruben Bain stand auf der anderen Seite. Der hat wahrscheinlich durchaus mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das muss man definitiv, da kann man definitiv so sagen. Micho, wie schätzt du denn Akeem Messidor ein? Übrigens 6 Fuß 3 groß und 260 Pfund schwer.
Also ich habe ihn Mitte bis späte zweite Runde habe ich ihn irgendwo. Er ist auch so eine Art Hybridspieler fast schon. Er hat ja zwischenzeitlich sogar Nose Tackle gespielt. Der kann also auch Defensive Tackle spielen. Er führt also viele Optionen. Ich finde das Alter selber an und für sich normalerweise nicht so das Problem. Aber es wirft halt eine Frage auf bezüglich seiner bezüglich seiner College Production. Das wirft tatsächlich die Frage auf, denn es gibt mehrere Dinge, die halt da eindeutig sind. Er ist zum Beispiel vergleichsweise klein. Er ist zwar schnell, aber das überträgt sich nicht so in Kraft, im Gegensatz zu zum Beispiel Ruben Bain, mit dem er auch gespielt hat. Und viele haben sich halt eben auf Ruben Bain konzentriert, wovon er profitiert hat. Hinzu hat er viel mit seinem Auge gemacht. Und das kann natürlich einfach aufgrund der Erfahrung auch sein, weil er dementsprechend viel Spielerfahrung hat, dass er da dementsprechend Schwierigkeiten haben kann. Ich glaube, er ist ein Spieler, der in seiner Rookie-Saison oder in seiner Rookie-Zeit starten wird und danach halt eben tatsächlich nur noch irgendwo ein Roleplay ist. Die Frage ist, ob man dafür dann eine Zweitrunde abgeben möchte. Rein von den Leistungen, die er zuletzt gezeigt hat, ja. Es ist aber auch noch, dass er tatsächlich Probleme mit dem Fuß hatte. Dann hat er auch eine OP gehabt oder sowas. Und das ist immer die Frage, auch da kann man über seine medizinischen Fragen reden. Er hat also doch viele, viele Fragezeichen. Und er hat halt, was für ihn spricht, ist halt diese Vielseitigkeit und tatsächlich die Production, die er in der letzten Saison gehabt hat. Und das reicht mir nicht, um ihn, wo ich ihn teilweise schon gesehen habe, Ende der ersten Runde zu nehmen. Es reicht mir auch nicht für Anfang der zweiten Runde. Ab Mitte der zweiten Runde sehe ich ihn so ein bisschen, aber eigentlich eher schon im hinteren Drittel der zweiten Runde. Und gerade in Miami glaube ich, dass er da nicht so gut, dass sich das nicht so gut übertragen lässt. Weil ich glaube, er braucht tatsächlich eine etwas andere Defense und andere starke Passrusher an seiner Seite, um da seine Stärken auch aufspielen zu können.
Ja, da, also wie gesagt, ich glaube, dass er einfach auch nicht in das Profil, was Miami, also ich würde mir wünschen, dass man also eher aktuell auf Upside geht, wenn ich jetzt Kendrick Faulk oder Messido halt nehme, sollte Faulk im internen Big Board höher sein. Einfach wegen der Langfristigkeit auch. Und das ist halt ein zweiter Vertrag, ja. Da bin ich halt, wo ich sage, mir ist es wichtig, dass in unserer Situation Spieler, die dann auch einen zweiten Vertrag, der mehr als ein, zwei Jahre ist, weil, machen wir uns nichts vor, der wird dann maximal einen Zwei-Jahres-Vertrag danach. Also der wird wahrscheinlich, kann ich mir das so vorstellen, wenn er produktiv ist, Fifth-Year-Option, und dann bekommt der einen mit der Fifth-Year-Option zusammen, das wird ein Vierjahresvertrag, also drei Jahre nach der, und das ist ein Jahr definitiv nicht mit Geld abgedeckt, also keine Garantien, und das dritte Jahr wird auch kaum mehr. Das ist effektiv ein Zweijahresvertrag.
Wo würdest du ihn draften?
Ich würde sagen, dass er durchaus, also ich sehe das Talent, dass er in der ersten Runde gehen sollte. Also es ist kein schlechter Spieler. Ich glaube einfach, dass die Timeline von Miami nicht zu ihm passt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der irgendwo Mitte, Ende Runde 1 geht. Also irgendwo so ab 12 wahrscheinlich, wenn ich so Mitte Runde 1 sage, so ab 12 bis.
Findest du das auch gerechtfertigt?
Ja, also ich finde das. Also
vor seinem Teampartner Ruben Bain.
Ja, aber das ist halt. Ich habe auch Kendrick
Faulk. Du hast das klargestellt.
Ja, natürlich. Das ist ja aber nur logisch, wenn ich sage, dass Ruben Bain mit den Armen nicht so effektiv sein wird. Und dann ist Ruben Bain im Prinzip, dann ist das schwierig. Ich glaube, dass deswegen. Also das ist halt für mich, wenn ich sage, dass der Outlier nicht zu wirklich produktiv sein kann, dann ist das zwar schön und gut. Aber das haben wir bei Miami schon oft genug gehabt, dass wir Pass Rusher hatten, wo dann die Zahlen nicht passen, wo er sagt, aber der macht doch ganz schön viel. Ja, nicht genug. Und wie gesagt, natürlich würde ich, wenn ich sage, dass die Arme nicht das halten können, was sie versprochen haben, dann ist das so. Ja, das ist ja nur konsequent. Natürlich. Also ich glaube, dass...
Das war gar nicht wertend gemeint, Rico. Du brauchst dich da nicht zu verteidigen. Ne? Also
alles so
war
gut.
Das gar nicht gemeint. Ich wollte es nur ganz klarstellen, dass du persönlich Mezzador über Bane hast. Das habe ich halt anders, klar. Aber okay, nur um das klarzustellen. Ne?
Und deswegen wie gesagt,
die Frage, wo du Mezzador denn ungefähr hast.
Damit das nochmal klar wird. Ja. Der College-Spieler Reuben Bane ist besser als der College-Spieler Kendrick Falk oder Mezzador. Ich habe nur Zweifel daran, dass der NFL-Spieler Reuben Bane besser als diese beiden sein wird. So, dass ich hoffe, das ergibt Sinn. So, also, weil da, ja, wie gesagt. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Mezzador so gerade so Anfang der 20er wahrscheinlich, wenn ich da gucke, da haben die, Dallas hat den zweiten Pick an 20, das wäre so ein Landing-Spot, wo ich sage, da könnte ich Mezzador zum Beispiel sehen. Ja.
Okay. Würde ich zum Beispiel für einen absoluten Reach halten, weil ich glaube tatsächlich, dass Mezzador sich deutlich schlechter in die NFL überträgt als Reuben Bane. Ich glaube, dass Mezzador bestenfalls eine Nummer 2 eher ein Nummer 3 Passwasher wird. Ein Situational Player. Ich kann verstehen, dass man mehr in ihn sieht, aber da wäre mir das Risiko zu groß, deswegen sehe ich ihn halt tatsächlich nicht vor Ende Runde 2. Das ist ja der Grund. Ne? Aber gut.
Fair. Ist halt also, alles klar. Ist ja vollkommen fair. Und da hat jeder so seine Einschätzung und Vorlieben. Und das ist halt schön, dass wir werden da nicht für bezahlt. Ne? Das macht es leichter, falsch zu liegen. Gut. Dann noch ein paar Namen, über die wir, also die wir gerade für unseren zweiten Pick, weil ich glaube, es wird mindestens einer in die Trenches gehen. Dementsprechend müssen wir auch über Edge Ende Runde 1 sprechen. Und dort würde ich jetzt zum Beispiel Cyan Young, Edge Defender von Missouri, 22 Jahre alt, ist im März 22 geworden, 6'6" groß, 267 Pfund schwer. Der hat in der letzten Saison bei Missouri ordentlich abgerissen, der hat 2 Jahre bei Michigan State vorher gespielt und dann ist er getransfert und hat dort 2025 42 Tackles gehabt, 16,5 Tackles for Loss, 6,56, 2 Forced Fumbles, 2 Pass Deflections und ist meiner Meinung nach ist er ein Spieler, der eigentlich, das ist so ein Allrounder und damit ist er aber auch irgendwie, ist kein krass guter Pass Rusher, er ist kein krass guter Run Defender. Ich finde, er ist ein durchaus guter Run-Defender, das auf jeden Fall. Wenn nicht sogar sehr gut. Ich würde sagen, dass er im Lauf gegen den Run stärker ist als beim Pass-Rush. Das würde ich definitiv sagen. Und wäre ein Spieler, wo wir overall einfach einen Spieler haben, der uns eine hohe Baseline gibt auf Edge, der aber trotzdem sich noch ein bisschen beweisen muss auf Edge als Pass-Rusher. So würde ich das sehen. Aber insgesamt Spieler, wo ich schon intrigued wäre, sage ich mal.
Kann ich vollkommen nachvollziehen. Also ich sage ganz klar, er ist für mich in erster Linie ein Run-Defender. Und im Pass-Rush aber die Upside, weil seine Körpermaß und seine Physical Traits und was man sieht so, von der Art und Weise her, wie er Pass-Rush angeht, ist er eigentlich der Prototyp oder hat das Potenzial, ein Prototyp Edge-Rusher zu sein, Pass-Rusher zu sein an der Edge und kommt gleichzeitig seine sehr, sehr gute Run-Defense dazu. Das heißt, da gehst du auf die Pass-Rush-Upside und deswegen habe ich ihn zum Beispiel auch deutlich höher als Akeem Mezzador.
Ja, das habe ich, also wie gesagt, Mezzador wird, für die Dolphins würde ich ihn vom Board nehmen, Mezzador, also das auf jeden Fall. Ich glaube, dass Mezzador aber vom Spieler her in den ersten Jahren, ich sag mal, in den ersten 2 Jahren definitiv mehr Production haben wird, als nun sein, ja. Die Werte würde ich gehen zumindest. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir noch, also 2 Spieler habe ich auf jeden Fall noch, und dann haben wir, glaube ich, noch einen, auf den du auch noch eingehen wolltest. Als erstes möchte ich noch kurz Malachi Lawrence, Edge Defender von UCF, der wird im Juli 23, 6'4", 283 Pfund. Der hat 2025 28 Tackles gehabt, 11 Tackles for Loss, 7 Sacks, 2 Forced Fumbles und 3 Pass Deflections. Und insgesamt, es war ja nicht der produktivste Spieler, was die Tackles angeht. Also der hat in 39 Spielen 72 Tackle und von den 72 Tackles sind aber auch 28 Tackles for Loss und 20 Sacks. Also das ist schon, ja, das, die Translation ist ziemlich groß. Aber er hat auch so ein paar Fragezeichen, weil er eben an beiden Schultern schon mal operiert wurde. Über die Jahre, ich weiß nicht genau, wann das war. Der hat ein schönes Potenzial, also schöne Technik. Also der hat verschiedenste Moves. Das Tape macht echt Spaß zu gucken, wenn man so ein bisschen in die Technik der Edge-Defender reingucken möchte. Das war wirklich, hat Bock gemacht. Aber er ist halt auch jemand, der sehr sehr mit dem Oberkörper oben spielt, also sehr aufrecht. Genau, und das ist wirklich so ein bisschen so seine Achillesferse, würde ich behaupten. Und er hat auch, so gut seine Technik ist, seine Counter-Moves sind halt nicht da. So, sobald der, und das ist im Prinzip auch was ich bei Ruben Bain befürchte, ist einfach, dass er, und das sieht auf Tape nochmal häufiger so aus, dass er, wenn er einmal im Tackle drin ist, dann kommt er nicht mehr los. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und ja, genau. Wie siehst du denn Malachi Lawrence, Micho?
Boah, ich mochte den ja so gar nicht, ne? Ich mochte den wirklich so absolut gar nicht. Ich finde, in der Run-Defense ist der grottenschlecht. Regelmäßig, dass der da überhaupt nicht ins Play reinkommt oder sowas. Ich finde, die Offensive Linemen haben den in der Regel dominiert und weiß Gott durch die Gegend geschoben. Der hat Tackles, regelmäßig Miss-Tackles gehabt. Das heißt, deswegen auch die Production. Der scheint, weil ich habe das Gefühl, dass seine Production, wenn mehr Zufall ist, als aus seinen Fähigkeiten kommt. Wie gesagt, persönlich. Ich finde ihn viel zu klein. Dann hat der, hast du gemerkt von wegen, dass der tatsächlich Disziplinprobleme hat im Play. Also ich meine jetzt nicht Disziplinprobleme im Sinne von Flaggen oder sowas, aber das Problem hat sich quasi an das Gameplay zu halten. Da gab es ein Play, das werde ich nie vergessen. Was ich auf Tape gesehen habe, wo der DC wirklich am Rand wirklich, der ist wie so ein Rumpelstilzchen durch die Gegend vor Wut, weil der überhaupt nicht, Lawrence hat überhaupt nicht mitbekommen, was er eigentlich machen sollte. Hat man überhaupt nicht auf das reagiert, was eigentlich passiert ist. Ja, der hat so ein paar Assets, wo ich sagen kann, okay, aber ich glaube tatsächlich, für mich wäre das bestens ein Third String Backup. Also den habe ich überhaupt nicht gesehen, den mochte ich überhaupt nicht. Bei mir wäre der Wenn wahrscheinlich irgendwo siebte Runde oder aber sogar undrafted Free Agent. Aber jetzt kann natürlich genau das sein, was du gerade eben gesagt hast. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Tapes von dem gesehen, vielleicht auch nur kurze Plays. Und habe gesagt, oh nee, um Gottes Willen, das passt irgendwie gar nicht. Und ja, von dem bin ich ganz schnell weg gewesen.
Ja, von einem, von dem ich nicht so, also auch eher schnell weg bin, weil wir haben hier ein Armproblem. Es gibt nämlich noch einen Spieler, der hat noch kürzere Arme als Ruben Bain. Und da spreche ich über Cassius Howell, Texas A&M. Der ist 23, der ist im April jetzt 23, der wird am 16. oder ist am 16. April 23 geworden sein, sozusagen. Also der ist 23, wenn gedraftet wird, 6 Fuß 2, 253 Pfund. Hat 3 Jahre bei Bowling Green gespielt, ist dann zu Texas A&M getransfert, hat in der letzten Saison 31 Tackles gehabt, 14,5 Tackles for Loss, 11 Sacks, 1 Forced Fumble und 6 Pass Deflections. 2024 8. Also der hatte 14 Pass Deflections in 2 Jahren. Ruben Bain hatte 3 oder 4. Also das nur mal dazu. Aber Ruben Bain hat 30, 7 Achtel waren es, glaube ich. Ja. Cassius Howell hat 30 ein Viertel am Combine gemessen. Am Pro Day sind es auf einmal 31. Ja, da sind die Messlatten manchmal ein bisschen verschoben. Aber holy smoke. Also, ich finde das beeindruckend, dass er 14 Pass Deflections in 2 Jahren bei Texas A&M hatte, mit der Armlänge. Weil das zeigt schon ein gewisses Spielintelligenz. Und der hat ja auch Zahlen aufgelegt. Der hatte 11 Sacks. Also, ne, das ist ja schon mal mehr als Ruben Bain in jeder seiner Saisons. Aber da ist für mich das Armproblem. Ich glaube, auch da ist es einfach noch limitierter. Ich glaube, dass das so ein Rotational Player sein kann. Ich würde den frühestens in Runde 3 nehmen. Aber ich glaube, dass der durchaus das Potenzial hat, früh entweder in Runde 2 oder spät in Runde 1 zu gehen. Micho, du hast Cassius Howell auch deutlich höher als ich. Was?
Ja, also, wir gehen bei den Edge deutlich auseinander. Also, da habe ich tatsächlich Ende erste, Anfang, beziehungsweise erstes, drittes, zweite Runde so ein bisschen. Und die Arme sind ein Problem. Da brauchen wir
überhaupt nicht drüber reden. Das Problem ist halt, wenn du kannst Cassius Howell, wenn da eine Armlänge Abstand ist, wie das bei Corona immer so war, eine Armlänge Abstand, du kannst ihm immer noch auf den Mund küssen.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber es gab mehrere Dinge, die mich an ihm halt beeindruckt haben. Für diese Masse eines Edge-Rushers ist der extrem beweglich. Das heißt von wegen, also du hast recht, sobald ein Tackle die Hände an ihm dran hat, kriegt er Schwierigkeiten. Aber er hat ein paar Counter-Moves, also er kommt da so ein bisschen wieder raus. Vor allen Dingen durch seine Beweglichkeit ist es extrem schwer, überhaupt die Hände an ihn zu kriegen. Er hat durch seine Beweglichkeit auch immer noch irgendwo einen Plan B, habe ich das Gefühl. Das ist das eine. Er ist halt nicht der Schnellste, aber das macht er halt trotz allem durch seine Beweglichkeit insofern wert, als dass wenn ein Quarterback zum Beispiel oder ein Running Back Haken schlägt, da kann er dranbleiben, einfach weil er sich von diesen kurzen Moves nicht aus dem Konzept bringen lässt. Und dann ist die Geschwindigkeit nicht so wichtig, weil die halt nicht so weit genug von ihm wegkommen, um an ihm vorbeizukommen. Das war halt das, was ganz gut war. Und wie gesagt, ich finde, von der reinen Spielintelligenz her dürfte er der beste Edge-Defender dieser Klasse sein. Also der sieht sofort, was im Play passiert. Und er kann ein Chef dementsprechend in der D-Line dementsprechend sein. Aber er hat natürlich auch vor allen Dingen bedingt durch seine Arme einige Fragezeichen. Wie gesagt, er ist außerdem noch extrem gut im Coverage. Ich glaube, dass er so ähnlich wie Chop Robinson ein 3-Down-Edge-Rusher sein kann. Nicht nur eben für einzelne Situationen. Aber ich gebe zu, dass das Fragezeichen gibt. Das ist natürlich auch eine Wette, dass sich seine Fähigkeiten trotz der Armlänge übertragen. Aber ich habe das Gefühl, dass seine Fähigkeiten eben nicht von der Armlänge abhängig sind, sondern dass er es geschafft hat, damit seine Armlänge zu umgehen. Er wird nie der absolute Top-Pass-Rusher sein oder der absolute Top-Edge-Rusher, aber eine solide Nummer 2 traue ich ihm zu. Deswegen habe ich ihn dementsprechend höher.
Sehr gut, dann haben wir das auch. Welchen Spieler möchtest du denn noch ansprechen?
Ja, ich würde noch über Romello Hate oder Hyde, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, korrekt mal wieder von Texas Tech sprechen, also der Spieler, der zusammen mit David Bailey zusammengespielt hat, weil das einer sein könnte, der in der 4. Runde für uns relevant sein könnte, vielleicht sogar Ende 3., aber eher in der 4. Runde, den ich relativ gut fand. Der hat einige sehr gute Pass-Rush-Moves. Auch er hat ist einer, der nicht aufgibt, der die ganze Zeit dem Play auch ja nicht nur folgt, sondern wirklich, das habe ich ja an einigen Stellen kritisiert, der ist nie aus dem Play raus und er versucht immer wieder in das Play reinzukommen, der gibt nie auf. Er ist für den Edge-Rusher ein herausragender Coverage. Das heißt, von wegen Running Backs, Tight Ends und auch auf kurzen Seamouts sogar viele Wide Receiver, die kann er hervorragend covern, weil er halt eben auch so beweglich ist, dass er schnell die Richtung wechseln kann. Nehmen wir mal vom PFF, da hat er ein Pass-Rush-Grade von 96,1%, 69 Career-Pressures, 16,56%, bei 1645 Snaps. Das zeigt, dass er nicht nur in einzelnen Spielen irgendwie drin ist, sondern dass er konstant irgendwo dabei war. Wir reden hier nochmal, wir reden hier von vierter Runde oder so, ne? Und er hat natürlich an der Seite eines David Bailey gespielt, wo er dann niemals die Hauptaufmerksamkeit hatte oder sowas. Er ist nicht der beste Run-Defender. Und im Open Field muss seine Tackle-Technik noch verbessert werden. Das ist aber coachable in meinen Augen. Dementsprechend muss er sich an einigen Stellen noch deutlich verbessern, aber wir reden hier auch nicht von einem Nummer 1 Passrusher, wir reden hier nicht von einem Nummer 2 Passrusher, wir reden hier von einem legitimen Nummer, von der legitimen Nummer 3. Ich glaube, die Rolle kann er aber High-End Nummer 3 sogar ausfüllen, und wenn man den in Runde 4 kriegen könnte, fände ich das extrem gut. Wenn man mal so ein bisschen guckt, er wird als 22. aufgerankt, oft ist er irgendwo so auf Position 73 so im Durchschnitt. PFF hat ihn zum Beispiel auf 77, ESPN hat ihn auf 101. Da sieht man so die Range, die er irgendwo ungefähr hat. Irgendein Spieler wird auch später noch fallen, und ich könnte mir vorstellen, dass Romello Heights einer ist, der in unsere Range Ende Runde 3, Anfang Runde 4 fällt, und da würde ich dann auch zuschlagen. Wobei man nochmal ganz klar sein muss, man holt dann einen Passrusher Nummer 3 und einen Spieler, den man noch entwickeln muss. An einigen Stellen.
Ja, das, also Romello hat bei Jane Brugler auf 80. Mit dem Entwickeln wird halt schwierig, weil der auch schon 25 ist, ne? Also der hat halt Mitte April Geburtstag. Das ist so ein bisschen die Downside. Sein letztes Jahr, wie gesagt, er hat vier verschiedene Teams gehabt. Er hat bei Auburn gespielt, dann ist er 2022 zu USC, ist dann und 2024 ist er zu Georgia Tech und letztes Jahr dann bei Texas Tech. Also da war ordentlich was los. Und da hat er jetzt wirklich das erste Mal 11 Tackles for Loss und 9,5 Sacks gehabt, 2 Forced Fumbles und 1 Pass Deflection. Da hat er sich nochmal wirklich auf den Radar gespielt. Ich bin tatsächlich gespannt, wie er in der NFL zu Rande kommt, also wie seine Karriere aussieht, ob er wirklich in einen zweiten Vertrag kommt oder nicht. Das wird interessant zu sein, aber sicherlich einer, wo man sagen kann, Ende Runde 3, das könnte ein Spieler sein, der für die Dolphins dann durchaus interessant sein könnte, auch wenn alterstechnisch jetzt das kein ewig langer Spieler, aber es geht ja auch erstmal darum, eine Baseline zu schaffen. Und ich glaube, dass das ein Spieler ist, der uns da durchaus eine gewisse Baseline geben kann. So würde ich das beschreiben wollen. Genau. Micho, hast du sonst noch einen Spieler, über den du gerne sprechen wollen würdest?
Also es gibt natürlich immer noch einige Spieler, nur mit denen du die Namen mal gehört hast, damit ihr die Namen gehört habt. Mason Thomas oder Gabe Jacques sind noch Spieler, die irgendwo Ende Runde 2, Anfang Runde 3 noch bei uns landen könnten. Aber wir reden hier tatsächlich von Spielern, die dann irgendwo Passrusher Nummer 2 sind. Die nicht mehr die riesen Upsides haben, die große Fragezeichen haben.
Ja, da würde ich aber fast schon sagen, ob das Passrusher Nummer 2 ist, das da würde ich schon mal Fragezeichen sogar fast machen. Ne?
Ja, also das ist tatsächlich an der Stelle, da muss man immer gucken, was ist sonst noch auf dem Board tatsächlich verfügbar? Nur damit ihr die Namen mal gehört habt, weil ich glaube, Gabe Jacques oder sowas, den habe ich teilweise schon mal in Runde 1 gesehen, da habe ich mir auch die Augen gerieben. Das ist mein Passrush Nummer 11. Romello Hate ist, also als Beispiel, ist meine Nummer 15. Dass man da eventuell, nur damit ihr es mal gehört habt. Aber letztendlich ist das schwer zu predikten, weil tatsächlich alles, was dann noch kommt, ob das jetzt ein Mason Rieger, Winston Anthony, Danny Dennis Sutton ist oder was auch immer, oder ein Kenny Crawford, das ist tatsächlich auch Geschmackssache, wo man irgendwo sieht. Und von Spielern, die du so spät dann auch irgendwo holst, was erwartest du von denen für einen Impact in einer schlechten Defense? Da kann noch nicht viel was passieren, das ist halt ein Shot, den du nimmst. Und Ja. Ihr habt die Namen jetzt mal gehört. Wundert euch nicht, wenn es einer davon wird. Erwartet aber auch keine Wunderdinger.
Ja, ich denke, was vielleicht auch witzig sein könnte, man stelle sich vor, wir draften Fano in der ersten Runde und dann im Verlauf der fünften oder so holen wir noch den Bruder, weil der Bruder Logan Fano hat auch bei Utah gespielt, ist auf der anderen Seite des Balls. Also die werden sich im Training wahrscheinlich ordentlich gegeben haben. Und
für genau, den habe ich einen 7-Runden Grade.
Ja, also der ist zum Beispiel bei Dan Brugger, der hat einen 5-Runden Grade da. Das könnte man auch nochmal gesagt haben, weil das interessanter Spieler, aber natürlich bei weitem nicht irgendwo, was irgendwas mit seinem Bruder zu tun hat, also auf gar keinen Fall. Genau.
An welches Bruderpaar kannst du dich denn in der NFL erinnern? Also ich erinnere mich hier an dieses Safety-Paar, meine ich. Also Edmonds, die beiden Edmonds-Brüder. Terrell und Tremaine, meine ich.
Ja, du hast der nächste Terrell, der in die Liga kommt.
Ja, Terrell, aber da reden wir ein andermal drüber.
Ja, du hast die Kelsey-Brüder.
Kelsey, genau. Dann hatten wir ja die beiden Center-Brüder, die Pouncies. Nee, waren Pouncies? Doch.
Ja, Pounce, also es, ich weiß gar nicht, ob sie beide Center gespielt haben, aber ja, Pouncey-Brüder. Ja, dann?
Ja?
Oh,
gab es nicht noch diesen Safety?
Ja, der hat bei uns gespielt. Die beiden haben, weiß nicht, ob die zusammen bei den Patriots gespielt haben. Ja. Aber da fällt mir der Name gerade nicht zu ein.
Ja,
genau.
Ich vorbereite, aber
wie wir sind. Ja, schlimm. Ne? Das ist spontan auf die. Genau. Nee, aber es gibt ordentlich einige, die dort noch. Also auch die Edge-Klasse. Ich habe es in der Wide Receiver-Folge so ein bisschen anklingen lassen. Bei Dane Brugler, wie viele Wide Receiver der hätte. Es in The Beast sind 46 Edge-Defender. Bis Ende Runde, ich sag mal, mit klarem Viertrunden-Grade sind es 18. Mit dritte bis vierte Runde sind 16 Spieler. Also da gibt es schon einige, die draftable sind. Wie gesagt, Romello Hyde und auch Kim Messidor sind halt wirklich alterstechnisch an der oberen Grenze. Du hast halt Avery Rees und Kendrick Falk, die deutlich das sind die beiden jüngsten da. Ne? Also das nur mal dazu. Und dann hast du halt viele Spieler, die halt danach noch kommen. Genau, so sieht das aus. Micho, hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden willst?
Nein, ich glaube, das war's jetzt erstmal.
Hervorragend. Na, bei mir auch. Und damit haben wir die Edge Defender auch voll. Damit bleibt eigentlich noch die Cornerback-Klasse oder die Cornerback-Safety-Klasse.
Und vielleicht tatsächlich so ein bisschen, dass man irgendwann nochmal über Running Back,
Tight
Cornerback,
End.
Tight End kurz noch spricht. Aber das sollte, die drei Positionen kann man, glaube ich, in einer Folge locker machen.
Schauen wir mal. Aber das soll euch heute nicht mehr ärgern, sondern wir haben es geschafft. Wir haben über die Edge Defender. Was haltet ihr davon von der Edge Defender Klasse? Wie ist eure Meinung zu Ruben Bain Jr.? Ich weiß, wir haben viele Miami. Oh, das hätte ich. Wir haben natürlich viele Fans von den Dolphins, sind natürlich auch University of Miami Fans.
Du kriegst jetzt einen richtigen Hate.
Fair, ist okay.
Aber ich krieg das als Notre Dame Fan auch regelmäßig.
Ja, zu Recht. Na, aber es ist. Ja, na, aber wie gesagt, ihr könnt uns ja mal eure Meinung zu Ruben Bain dalassen. Gibt es noch irgendwen da draußen in der Dolphins-Bubble, die das so sehen bei Ruben Bain? Oder bin ich der Einzige in der Dolphins-Bubble? Lasst es uns gerne wissen. Und auch, wie ihr die Edge-Klasse insgesamt findet. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.